Ja gut, also in meiner Welt ist es eingetroffen, weil der Euro ist auf dem Allzeittief gegenüber Bitcoin und Gold. Aber nein, Spaß beiseite. Natürlich hätte man auch nie erwartet, dass die EZB bereit ist, alle Maastrichter Kriterien zu brechen und Billionen in die Bilanz reinzupacken, um das am Leben zu erhalten. Aber ja, die Aussage würde ich jetzt natürlich so nicht mehr tätigen. Wird der Euro scheitern? Ja, davon gehe ich immer noch nach wie vor aus. Aber das Timing ist natürlich extrem schwierig. Und es hat ja auch mal, glaube ich, Mark Twain gesagt, dass Prognosen, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, extrem schwierig sind.
Herzlich willkommen zu 1 Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast. Hier möchte ich möglichst viele Menschen davon inspirieren, 1 Million Satoshi zu kaufen. Das ist so ein Hundertstel Bitcoin und so circa 600 Euro wert. Mein Name ist Eva Braukmann und wenn ihr auch mich unterstützen wollt, mir dabei helfen wollt, dann abonniert doch den Channel, liked das Video, abonniert den Podcast, darüber würde ich mich sehr freuen.
Zwei Partner helfen mir dabei. Der erste ist Relay. Ich buchstabiere mal R-E-L-A-I. Du findest die App überall im Android oder im App Store. Diese App ermöglicht es dir, besonders einfach und schnell Bitcoin zu kaufen und mit dem Aktionscode 1 Million Satoshi bekommst du die Bitcoin auch um 20% weniger Gebühren. Der zweite Partner ist Bitbox 02. Das ist eine Möglichkeit, wenn du schon etwas mehr Satoshi hast. Damit kannst du sie einfach und sicher verwahren. Mit dem Aktionscode 1 Million Satoshi bekommst du so eine Bitbox 02 um 5% günstiger. Vielen Dank.
Heute habe ich sehr bekannte Gäste mit dabei, nämlich Marc Friedrich und Florian Kössler. Marc ist ja der Deutschlands bekannteste Sachbuchautor, hat schon viele Spiegel-Bestseller geschrieben. Und auch Florian hat sich sehr mit dem Geldsystem, mit dem Wirtschaftssystem befasst in den letzten Jahrzehnten und ist auch Wirtschaftsinformatiker und Ingenieur. Und die haben gemeinsam ein Buch geschrieben, nämlich die größte Revolution aller Zeiten. Und natürlich geht's da um Bitcoin. Wir sprechen über das Buch. Wir sprechen aber über andere Dinge auch noch, welche Routinen sie haben, damit sie wirklich so produktiv sind. Und ich freue mich schon ganz besonders auf das Gespräch. Hi Marc. Hi Florian.
Servus Eva. Danke für die Einladung.
Hi. Ja. Freuen uns aufs Gespräch. Danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, ich freue mich total, dass ihr da seid. Aber ganz am Anfang mal, wie kommt ihr denn dazu, ein Buch über Bitcoin zu schreiben?
Ja, es ist die größte Revolution aller Zeiten. Ja, wir spüren ja alle intuitiv, dass gerade irgendwas im Wandel ist, ne? Also da draußen sehen wir immer mehr Krisen, die Menschen sind unzufrieden und Bitcoin ist ja ein Kind der Krise, der Finanzkrise und wir glauben, dass Bitcoin natürlich Teil der Lösung ist. Warum? Weil Follow the Money heißt im Englischen so schön, Geld regiert die Welt. Und da musst du gucken, was ist mit unserem Geldsystem schiefgelaufen die letzten Jahre und auch Jahrzehnte und Jahrtausende. Und ich glaube tatsächlich, dass Geld, ein besseres Geldsystem, viele Probleme lösen würde. Und deswegen, weil wir ja auch alle das Wertvollste, das Raste investieren, um Geld zu verdienen, nämlich unsere Lebenszeit und diese Lebenszeit gespeicherten Geld dann entwertet wird oder uns genommen wird durch Steuern und durch Inflation, muss man versuchen, Alternativen zu finden, um diese gespeicherte Lebenszeit auch praktisch über die Zeit zu bringen für sein Rentenalter. Und da ist Bitcoin natürlich eine der Lösungen, die wir sehen. Und da Bitcoin immer noch sehr komplex ist und von vielen nicht verstanden wird und generell die finanzielle Intelligenz nicht gegeben ist da draußen, haben wir uns zur Aufgabe gesetzt zu sagen, okay, wir wollen ein Buch kreieren, was ein zeitloses Nachschlagewerk ist, was aber auch dann viel Mehrwert liefert, wo die Menschen sich immer wieder mal dran orientieren können, was mache ich mit meinem Geld, wie lege ich Geld an, was ist Geld überhaupt und warum scheitern Geldsysteme immer und immer wieder und wie funktioniert eigentlich dieser Bitcoin?
Ja, das ist ja auch ein sehr umfangreiches Buch, weil ich glaube, es ist auch nicht einfach zu beantworten, wie funktioniert denn der Bitcoin? Und ihr seid ja auch wirklich schon lange dabei. Habe ich das so richtig verstanden, Flo? Du bist ja auch schon, hast dich auch schon sehr, sehr lange damit beschäftigt, oder?
Auf jeden Fall. Wir beschäftigen uns jetzt ja mittlerweile seit fast 10 Jahren mit Bitcoin. Und natürlich, das ist ein sehr umfangreiches Buch, aber das war auch unser Ziel, letztendlich ein Nachschlagewerk zu schaffen, wo man über Jahre auch ein zeitloses Werk, wo man immer wieder Dinge, sei es über Geldsystem, Geldgeschichte, sei es über makroökonomische Themen, aber auch Bitcoin selber, sei es Thema Bitcoin investieren. Du hast ja am Anfang des Podcasts gesagt, was auch dein letztendlich Ansinnen mit diesem Podcast ist. Und all diese Themen haben wir in dieses eine Werk letztendlich zusammengeschrieben und damit hoffentlich so eine Art kleine Bitcoin-Bibel und Nachschlagewerk produziert.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch derzeit so, dass der Bitcoin-Kurs ja gerade wirklich durch die Decke geht. Man kann ja fast sagen, ja, man kann die Zukunft ja nie vorhersagen, aber ich denke, wir sind halt in einen Bullenmarkt langsam eingetreten. Ja, und ihr seid ja auch wirklich, ja, ich denke ja. Und ihr seid ja auch wirklich schon lange dabei und die letzten 4 Jahre ging es ja auch rauf und runter und speziell in die letzten 2 Jahre gab es ja einen richtigen Bärenmarkt, also der Kurs rutschte runter. Und jetzt muss ich sagen, ist die Berichterstattung aber wirklich nur auf den Kurs konzentriert und es geht nur um Preisprognosen. Und ich fand es ja eigentlich tatsächlich interessanter, die letzten 2 Jahre den Bärenmarkt mitzubekommen. Vielleicht ging es ja euch auch so, weil ja ganz viel halt in den Bärenmarkt entwickelt wird. Was fandet ihr denn besonders interessant in den letzten 2 Jahren im Bärenmarkt?
Also ich glaube immer, warum wird aktuell nur über den Kurs gesprochen? Weil Gier und Angst sind zwei der stärksten menschlichen Emotionen. Und ich glaube, das interessiert auch Leute, die noch nicht so viel in Berührung gekommen sind mit Bitcoin oder Geldsystem, Inflation und all diesen Themen. Die holt man am besten erstmal damit ab, okay, hier steigt irgendwas im Preis, du kannst damit Geld verdienen, du solltest auch unbedingt dabei sein. Und das zieht die Leute mehr an, als wenn du ihnen jetzt, wie wir vielleicht hier, wir sind eben, mega begeistert und dankbar für den Erfolg dieses Buches. Aber wenn du jetzt 600 Seiten über Bitcoin oder Geldsystem schreibst, das ist jetzt nicht unbedingt der Straßenfeger oder das beste Thema auf Gesprächsthema für einen Smalltalk. Und dementsprechend, glaube ich, macht das Sinn, dass natürlich jetzt das im Vordergrund steht. Muss aber sagen, dafür, dass der Preis so stark gestiegen ist, sieht man so in der breiten Masse im Mainstream nach wie vor ist das Thema jetzt nicht wirklich allgegenwärtig. Also du wirst nicht an jeder Straßenkreuzung oder von deinem Friseur ständig nach den heißesten Krypto- oder Bitcoin-Tipps angesprochen. Und dementsprechend, glaube ich, sind wir da noch immer in einer etwas früheren Phase dieses Bullenmarktes. Und wie du sagst, ja, es war ein sehr harter Bärenmarkt, der davor war, dann mit der letztendlich Pleite von FTX auf dem Höhepunkt geendet ist, wo viele Leute auch viel Geld verloren haben, dass sie jetzt hoffentlich, so wie es all den Anschein macht, ja auch wieder glücklicherweise zurückbekommen. Ich glaube aber, die größte Entwicklung oder das Positivste, was ich hinsichtlich Bitcoin wahrgenommen habe die letzten Jahre oder in diesem Bärenmarkt, war gar nicht unbedingt jetzt eine neue Entwicklung oder irgendeine neue Applikation von Bitcoin, sondern wie Bitcoin in einem geopolitischen Gesamtkontext immer mehr wahrgenommen wird und wie Bitcoin letztendlich diesen Weg jetzt in den Mainstream schafft und man Bitcoin im Fernsehen sagen kann, gerade in Nordamerika ist das nochmal ja weiter verbreitet als bei uns in Deutschland oder Mitteleuropa, aber wo man sagen kann, ja, Bitcoin ist potenziell eine neue neutrale Weltreservewährung oder kann zumindest das werden in den nächsten Jahren. Und ich glaube, das ist ein absoluter Gamechanger, was vor 3, 4, 5 Jahren haben wir immer davon geträumt, aber es war fast undenkbar und selbst die Leute, die das jetzt heute im Fernsehen sagen, sind ja meistens die Leute, die auch vor 5 Jahren gesagt haben, Bitcoin ist ein Scam oder wird nicht funktionieren und dass diese Leute die Meinung geändert haben und das finde ich sehr faszinierend und bestärkt uns, glaube ich, alle nochmal, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind und potenziell ja Bitcoin da unsere ja Hoffnungen, Wünsche, Träume erfüllen kann und seinen Weg weiter vorangeht. Und ich glaube, das ist für mich persönlich so die positivste Wahrnehmung. Und auch das El Salvador, was ja auch viel negative Presse gerade auch wieder in Deutschland und Europa bekommen hat für seinen Weg hinsichtlich Bitcoin, jetzt letztendlich als ein Gewinner dasteht und auch jetzt da in einem anderen Licht wahrgenommen wird und da auch als Leuchtturm oder auch als Beispiel für andere Länder dienen kann und eben nicht das kleine Land da irgendwo in Südamerika ist, was auf Bitcoin gesetzt hat und jetzt ist der Bitcoin 80% gefallen und wird bald auf Null fallen und El Salvador wird wieder quasi zum ärmsten Land der Welt werden. Und ich glaube, das finde ich ist eine wunderschöne Turnaround, den wir da in der Storyline hinsichtlich Bitcoin erlebt haben.
Ja. Und die Bärenmärkte sind auch extrem wichtig, um halt dann an Bitcoin zu bauen. Und das zeigt auch immer jedes Mal diese Resilienz, die Bitcoin hat, dass dann immer stärker eigentlich aus diesen Bärenmärkten herauskommt. Und für mich das Wichtigste war tatsächlich die Adaption der Wall Street, dass Bitcoin jetzt wirklich als eine weitere Assetklasse, als neue Assetklasse anerkannt wird, auch von den größten Investorenlegenden an der Wall Street, die sagen, hey, Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben. Und das ist schon ein Ritterschlag, auf den wir alle hingehen. Fiebert haben eigentlich.
Ja, ist eigentlich gigantisch. Ne? Also das hatte ich jetzt auch nicht so. Diese beiden Aspekte, die finde ich auch super spannend, die ihr da nochmal rausgeholt habt. Einerseits diesen geopolitischen Aspekt und andererseits eben auch diesen Aspekt der Finanzriesen. Aber lass uns da mal reingehen. Dirk, du sprichst ja auch BlackRock an. Wie denkst du denn, dass der Bitcoin-ETF jetzt wirklich Bitcoin unterstützt? Ist das irgendwie eine, ist es so, dass dann tatsächlich Bitcoin eingeht in das traditionelle Finanzsystem, oder ist es eher so, dass BlackRock nichts anderes überbleibt, als Bitcoin zu umarmen? Wie wird es denn von den Menschen angenommen? Denkst du, dass sehr viele Bitcoin-ETFs jetzt kaufen werden noch in Zukunft?
Ja, die Zahlen sprechen momentan natürlich für sich. Also ich glaube, die kühnsten Erwartungen sowohl der Wall Street als auch unsere wurden eigentlich übererfüllt. Es wurden jetzt für über 12 Milliarden Dollar schon Bitcoin erworben. Wir hatten jetzt sogar schon einen ersten Tag mit über 1 Milliarde Tagesumsatz. Mhm. Und am Tag wissen wir ja, das Bitcoin-Netzwerk vor dem Halving jetzt im April momentan 900 Bitcoin, die neu geschürft werden. Und die Wall Street kauft gerade so zwischen 9.000 und 14.700 Bitcoin pro Tag auf, also das 10- bis 15-fache teilweise. Ja, und es ist schon beeindruckend, wie ich finde. Und die Erfolge sind auf jeden Fall zu sehen und die Auswirkungen. Natürlich, mit jedem neuen Allzeithoch kommt dann auch mehr Pressebenachrichtigung, aber ich bin da bei Florian. Das Sentiment ist noch relativ ruhig und das heißt eigentlich für mich jetzt noch, dass wir noch Luft nach oben haben, aber mir ging es tatsächlich zu schnell, zu stark nach oben und wir brauchen jetzt eine Konsolidierung. Die sehen wir jetzt ja hoffentlich, um wieder Kraft zu sammeln, um dann auch endlich mal über die 100.000-Dollar-Marke zu kommen. Und dann, glaube ich, wird die Presse sich drauf stürzen, weil dann haben wir eigentlich eine ganz neue Region erreicht. Und ich, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Auf der einen Seite natürlich sage ich, okay, es ist wichtig, als Meilenstein auch für die breite Masse ohne technische Hürden in Bitcoin investieren zu können. Auf der anderen Seite natürlich klar, der Feind, das ist ja die Finanzwelt, die Bankenwelt, umarmt jetzt Bitcoin, weil sie gemerkt haben, sie können es nicht verbieten, sie können es nicht ignorieren, sie können es nicht nur belächeln. Jetzt umarmen wir halt unseren Feind.
Ja, ich glaube, das fasst das gut zusammen. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, ein guter erster Schritt. Wer noch keine Erfahrung oder Berührungspunkte mit Bitcoin hatte, ich glaube aber mittelfristig der zweite oder dritte Schritt sollte immer sein, versuchen, seine Bitcoin selbst zu besitzen, also seine Keys selber zu besitzen und jetzt nicht nur einen ETF, der letztendlich in der Hand eines großen Finanzinstitutes liegt. Aber ich glaube, es ist im Gesamtkontext und auf langfristige Sicht ist es einfach ein schöner Weg, um Bitcoin weiter in die Mitte der Gesellschaft zu bringen.
Ja, schön, dass du das auch nochmal unterstreichst, weil darum geht es eigentlich bei Bitcoin, dass man das unabhängig verwahrt. Aber Marc, ich bin ja auch Newsletter-Abonnentin und lese deinen Newsletter auch regelmäßig. Und ich kann mich erinnern, dass du noch vor ein paar Wochen, und das unterstreicht ja, dass du da überrascht bist von dem Bitcoin-Kursanstieg, noch vor ein paar Wochen gesagt hast, der optimale Einstiegszeitpunkt ist zu circa bei 35.000 Euro oder Dollar, weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, aber das haben wir seitdem nicht mehr erreicht. Ne?
Wir haben nicht mehr ganz erreicht, leider, genau. Ja. Weil das Ganze ganz schnell nach oben explodiert ist. Aber hey, was nicht ist, kann ja noch kommen. Wer weiß, ob es nochmal deutlich runter geht. Momentan sieht es natürlich positiv aus. Also jetzt mal gucken, ob die 59.000 Dollar, 51.000 Dollar halten und ob wir jetzt erstmal Kraft sammeln, um wieder weiter nach oben zu gehen. Aber auch hier, what goes up must come down. Es sind immer Zyklen. Es kommt auch wieder mal ein Bärenmarkt. Und die Frage ist halt nur, von welchem Niveau gehen wir nochmal 30%, 50%, 60% runter? Ist es dann von 150 oder 200.000 Dollar oder ist es halt eben von jetzt 73.000 Dollar, muss man gucken. Aber klar, also damals hätte ich mir gewünscht, nochmal 35.000 Dollar zu sehen, wäre natürlich ideal gewesen.
Wann denkst du denn, dass es jetzt ist es jetzt ein guter Zeitpunkt einzusteigen oder sollte man halt auch vielleicht einen Sparplan machen? Was rätst du denn deinen Klienten?
Also ich würde jetzt erstmal sagen, dass wir natürlich jetzt einen Zyklenbruch sehen. Ne? Also das ist ganz wichtig, weil normalerweise haben wir das Allzeithoch immer erst nach dem Halving gesehen und jetzt haben wir halt ein Left Translated Cycle. Also jetzt haben wir vor dem Halving erstmaligen Allzeithoch. Das könnte alles ein bisschen durcheinander würfeln, was ja alle erwarten, was ja so spannend ist auch an Bitcoin. Das heißt, momentan würde ich mal denken, dass wir wahrscheinlich über den Sommer hin konsolidieren, um dann vielleicht dann im Herbst, Winter neue Allzeithochs zu sehen. Und in der Long-Term ist es ja egal, ob du bei 30, 50 oder 70.000 kaufst, weil wir gehen ja alle davon aus, dass Bitcoin superior ist, also überlegen ist und alles eigentlich outperformen wird und so war es in der Vergangenheit immer. Aber dann vielleicht einen Sparplan machen oder halt nochmal sagen, die erste Tranche jetzt sofort und andere Tranchen vielleicht später, wenn es nochmal tiefer geht. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, ich glaube, man muss differenzieren, ob man jetzt schon Bitcoin besitzt oder noch gar keine Bitcoin besitzt. Ich glaube, wenn man jetzt gar keine Bitcoin besitzt, dann ist, glaube ich, jeder Moment immer ein guter Moment, um zum ersten Mal Bitcoin zu kaufen. Und wenn ich jetzt schon, das ist dann eben eine sehr individuelle Frage, sollte ich jetzt von meinem Gesamtvermögen schon einen Großteil in Bitcoin haben, dann ist jetzt vermutlich nicht der optimale und allerbeste Zeitpunkt nach so einem großen Run in so kurzer Zeit nachzukaufen. Sollte ich aber noch nichts haben, würde ich auf jeden Fall jetzt zum Beispiel von der Summe, die ich mir vorstellen könnte, in Bitcoin zu investieren, auf jeden Fall mal ein Viertel bis ein Drittel investieren und dann vielleicht einen Sparplan aufmachen. Und sollten wir nochmal eine größere Korrektur sehen, dann würde ich nochmal eine größere Summe nachkaufen. Mit größer meine ich also mindestens mal 30%, weil das hat man ja jetzt auch gerade vergessen. Wir sind ja in so einer Art Mega-Run aktuell und normal sind ja große Korrekturen auch in Bullenmärkten bei Bitcoin, was ganz normal ist. Also die passieren ja 3, 4, 5 Mal in so einem Bullenrun, dass Bitcoin 25-30% korrigiert. Und es gab jetzt noch nie so einen langen Zeitraum, in dem Bitcoin eben keine Korrektur in dieser Größenordnung gemacht hat. Und jetzt natürlich kann man jetzt sagen, Bitcoin ist im absoluten Superzyklus und wird nächstes Jahr Weltreservewährung und wir werden nur noch steigen. Und das kann natürlich, es kann alles passieren, aber die Wahrscheinlichkeit dafür sehe ich vielleicht bei 1%. Also ich glaube, wir werden auch nach wie vor über die nächsten 1-2 Jahren immer wieder größere Korrekturen sehen. Und das sind dann immer wieder sehr gute Nachkaufchancen. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt noch nichts hätte, dann würde ich an der Stelle kurz den Podcast pausieren, mich auf eine Börse anmelden, mein erstes Bitcoin-Investment tätigen.
1 Million Satoshi sofort kaufen und dann weitermachen.
So sieht's aus.
Und schön. Abo da lassen.
Ja, genau. Sehr schön, sehr schön. Ja, das klingt ja alles super vernünftig. Und ich finde das ja auch total spannend, dass ihr auch recht greifbare Kursprognosen auch immer so macht. Und ich meine, das wird euch ja auch öfters auch begegnen, dass diese Kursprognosen einfach nicht gehalten werden können. Also es gibt ja auch andere Spiegel-Bestseller, die ihr schon geschrieben habt, wie zum Beispiel, oder du speziell geschrieben hast, Marc, wie der größte Crash aller Zeiten. Und da gab es ja auch mal eine Kursprognose zum Euro, dass der zum Beispiel 2023 ja crasht. Und man macht sich ja damit, weil die Leute einfach daran Interesse haben, kriegt man natürlich auch viel Aufmerksamkeit, aber man macht sich halt auf der anderen Seite auch ein bisschen angreifbar. Wie geht ihr denn damit um jetzt? Also wenn so die natürlich die Zukunft keiner vorhersagen kann und dann das auch nicht dann eintrifft.
Ja gut, also in meiner Welt ist es eingetroffen, weil der Euro ist auf dem Allzeittief gegenüber Bitcoin und Gold. Aber nein, Spaß beiseite. Natürlich hätte man auch nie erwartet, dass die EZB bereit ist, alle Maastrichter Kriterien zu brechen und Billionen in die Bilanz reinzupacken, um das am Leben zu erhalten. Aber ja, die Aussage würde ich jetzt natürlich so nicht mehr tätigen. Wird der Euro scheitern? Ja, davon gehe ich immer noch nach wie vor aus. Aber das Timing ist natürlich extrem schwierig. Und es hat ja auch mal, glaube ich, Mark Twain gesagt, dass Prognosen, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, extrem schwierig sind. Und deswegen würde ich einfach nur sagen, die Prognose bleibt bestehen. Nur den Timeframe würde ich jetzt ein bisschen weiter spinnen, weil die Geldmengenausweitung oder auch die Bereitschaft, geltende Gesetze zu brechen, sind von der Notenbank halt doch sehr, sehr, sehr schnell da. Und das war dann schon ein Überraschungsfaktor, den ich nicht so mit einberechnet habe.
Was mir natürlich auch aufgefallen ist bei euch beiden, also ihr habt eine wahnsinnige Frequenz an YouTube-Videos, die ihr auch da hochlädt. Ihr habt, ich glaube, bei dir ist es, Marc, das 6. oder das 7. Spiegel-Bestseller. Also es ist eigentlich unglaublich, wie viel Inhalte ihr da auch bereitstellt, auch kostenlos bereitstellt, daneben natürlich auch die Vermögensberatung habt. Habt ihr da Tipps, wisst ihr, wie man diese Produktivität dann aufrechterhalten kann? Keine Ahnung, meditiert ihr, manifestiert ihr,
durch die euch kalt jeden Zeit Tag. Machen. Also nicht meditieren, arbeiten.
Okay, gut.
Aktivität entsteht durch Aktivität. Du, also erstens natürlich, wir haben ja auch ein Team hinter uns, die uns ja auch unterstützen und helfen. Also ohne Cutter, ohne Content Creator, ohne Büro wäre das alles nicht möglich, weil alleine oder zu zweit ist sowas nicht stemmbar. Und dann natürlich, klar, es ist ein Vorteil, dass wir zu zweit dieses Buch geschrieben haben, zu zweit Videos produzieren und so weiter. Das hilft natürlich schon, aber klar, man muss halt einfach fokussiert sein und versuchen halt, so viel wie möglich zu produzieren und zu machen und zu tun und einfach Spaß bei der Sache zu haben. Und wenn du nach Routinen fragst, ja, ich schlafe, ich esse, ich putze die Zähne, ganz normal, aber dann halt, wenn andere irgendwie datteln oder einen saufen gehen, dann gucke ich mir halt eher mal eine Dokumentation über das Geldsystem oder höre einen geilen Podcast an wie dein, ja, oder lese ein Buch oder mache mir Gedanken, welchen Artikel schreibe ich jetzt oder wie würde ich mein Vermögen momentan aufstellen. Also, das sind halt ganz andere Sachen. Also wir lesen unglaublich viel, wir schauen unglaublich viele Podcasts an oder hören Podcasts und versuchen uns immer weiterzubilden. Und es treibt uns ja auch an, dass wir einfach wissenshungrig sind und dass wir immer lernen wollen. Und es sind gerade die spannendsten Zeiten, die es jemals gab, geopolitisch, wirtschaftlich, finanziell. Wir haben so starke Ausschläge bei den Zinsen wie noch nie zuvor in unserer Lebzeit. Wir haben eine Inflationswelle, wir haben Krieg in Europa und das sind schon spannende Zeiten. Und jetzt kann man halt die Weichen stellen, wie man halt in Zukunft sich positionieren will, um auch seine Kaufkraft zu schützen vor den kommenden Krisen.
wenn du wüsstest, wie es bei uns hinter den Kulissen zugeht, der Marc
hat es mal umdrehen.
Schön formuliert, aber grundsätzlich Marc und ich sind zwei Freigeister, würde ich sagen, und in dem Sinne auch zwei Chaoten. Das heißt, Habits sind oder Gewohnheiten sind nicht unsere größte Stärke. Und ich lese gerade ein schönes Buch, vielleicht, das hast du vermutlich auch gelesen, Atomic Habits heißt das, das gerade auf Englisch brillant auch geschrieben ist, also sehr zu empfehlen. Aber das ist tatsächlich eigentlich eine Schwachstelle bei uns, was Habits und Gewohnheiten betrifft, an der wir auch versuchen, aktiv zu arbeiten. Aber ich glaube, ansonsten, was uns dann vielleicht auch von anderen unterscheidet, ist, wie der Marc schon gesagt hat, halt einfach Gas zu geben, auch gerade in den Phasen, wo wir vielleicht vor ein paar Jahren noch kein Team haben, haben wir halt im Zweifel auch am Wochenenden gearbeitet oder Videos gedreht. Und ich glaube, das ist ja leider was, auch dieses Leistungsprinzip oder dieser Hustle-Gedanke, der gerade in Mitteleuropa auch ein bisschen verloren gegangen ist und wo jeder eben nur noch seine 30-Stunden-Woche arbeiten möchte und möglichst viel Work-Life-Balance, die auch extrem wichtig ist. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine Stärke von uns, dass wir da einfach schauen, viel Sport machen, viel in die Natur gehen, Zeit mit Familie etc. zu verbringen, aber das halt in einem Rahmen, wo wir dann auch trotzdem wieder Gas geben und im Zweifel eben auch am Sonntag uns im Studio treffen und ein Video drehen. Aber Habits
oder abends halt nach Feierabend trotzdem noch hier Podcast Interviews machen, weil es uns einfach auch wichtig ist, ne? Und ja, den Hustle
und ich glaube, das ist das vielleicht das Wichtigste auch jetzt, wenn man sich aufs Berufsleben Gedanken macht, dass man eine Leidenschaft findet, weil dann fühlt sich das gar nicht wie Arbeit an.
Berufung.
Dieser Podcast fühlt sich auch nicht wie Arbeit an. Das macht jetzt Spaß, mit euch hier ein lockeres Gespräch über Bitcoin und die Welt zu führen. Und ich glaube, das ist der vielleicht einer der wichtigsten Habits oder einer der wichtigsten Dinge, die man Leuten mit auf den Weg geben kann. Und das ist nicht einfach, seine Leidenschaft oder seine Berufung zu finden. Das hat bei uns, glaube ich, auch, ich habe auch länger danach gesucht, bis ich das gefunden habe. Aber wenn man es dann findet, dann ist es ein Game Changer.
Absolut. Also ich kann es auch nur sagen, macht das, was euch antreibt, weil oder was die Leidenschaft bei euch ist, weil dann macht ihr eure Arbeit gerne, dann ist es eher eine Berufung, keine Last. Und ich kann es nur sagen, es ist ein unglaubliches Privileg, den Mut zu haben, weil man wird ja nicht sofort dann erfolgreich sein. Ich habe ja auch jahrelang gestruggelt und musste gucken, kriege ich Kunden in die Honorarberatung. Das erste Buch war auch kein Selbstläufer. Kein Buch ist ein Selbstläufer, by the way. Ne? Also wenn man denkt, man schreibt ein Buch, gibt es ab und dann ist es erledigt, dann ist man eine Bestsellerliste, Pustekuchen, danach geht die Arbeit erst los und ist genauso anstrengend wie das Schreiben. Und wenn man sich dann irgendwie auf die Marketingabteilung vom Verlag verlässt, dann ist man sowieso verloren, weil mit dem Verlag hätte ich, glaube ich, vielleicht ein Interview hinbekommen, das war's. Das heißt, alles über eigene Kontakte, über eigene Connections, über das eigene Netzwerk. Aber tatsächlich ist es so, macht das, was euch wirklich erfüllt. Und wenn es auch abstrus ist, wenn der eine sagt, hey, ich mag Zahnreinigung, dann mach es. Wenn du darin gut bist, wenn es sich erfüllt, just fucking do it oder Kassiererin beim Aldi oder halt Podcasts. Ja, das ist ja jeder Jeck ist anders. Aber alles andere ist eine Qual. Ich kann nur sagen, versucht aus diesem Hamsterrad auszubrechen, nur zu denken, wegen der Sicherheit, das ist kein guter Ratgeber, weil dann wirst du irgendwann depressiv, kriegst Magengeschwüre und hast keinen Sex mehr.
So sieht's aus. Ist
so. So ist es. Also bei Marc, ich verfolge dich ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Also auch schon bevor ich...
Du hast ja auch schon eine Abmahnung bekommen von der Polizei wegen Stalking, ich weiß, ne?
Nee. So körperlich nicht verfolgt, sondern visuell, sagen wir so. Ich sehe deine Videos und auf YouTube und dergleichen. Und war eigentlich auch schon, habe schon deine Videos auch gesehen, bevor ich irgendwie Bitcoin entdeckt habe. Und ich muss sagen, ich glaube, richtig den Durchbruch, und das habe ich dann auch irgendwie bestätigt in den Google Trends Suchanfragen, hast du richtig durch 2020 nochmal durch die Corona-Zeit bekommen. Also wirklich, wenn man zum Beispiel da Marc Friedrich eintippt, dann geht es ja komplett durch die Decke, diese Suchanfragen nach dir. Woran liegt das, glaubst du? Also natürlich war das mit Corona und dergleichen, den Vertrauensverlust, aber es bleibt ja auch weiterhin sehr, sehr hoch das Interesse an deinen Sachbüchern und auch dir an der Person. Hat sich die Welt verändert?
Ja, tatsächlich. Also wir leben in einer Zeitenwende. Wir schreiben ja auch über Zyklen und über den Paradigmenwechsel im Buch. Und 2020 war so ein Knackpunkt. Die Welt ist eine andere. Wir werden nie wieder in die alte Welt zurückkommen. Und wir hatten auch den Mut, im Newsletter oder halt natürlich auch auf YouTube oder auch in den Büchern diese Sachen anzusprechen, die halt gerne verschwiegen worden sind. Und siehe da, die Realität hat uns da recht gegeben. Wir standen auf der richtigen Seite der Geschichte. Und sowohl die Eigenschaft von Flo als auch von mir ist, dass wir gerne auch mal dahin gucken, wo andere nicht hingucken wollen, weil es unbequem ist, weil es blöd ist, weil es wehtut. oder auch unpopuläre Aussagen zu machen. Ich habe 2016 bei NTV gesagt, Trump wird die Wahl gewinnen. Die haben mich ausgelacht und die Moderatorin hat doch gemeint, ja, soll man das rausschneiden, Herr Friedrich, Sie machen sich ja zum Oberdeppen der Nation, weil Hillary lag damals weit vorne, ne, und Trump war weit abgeschlagen. Oder halt Bitcoin natürlich auch. Hey, Bitcoin immer noch. Wenn ich Bitcoin-Videos veröffentliche, heißt immer noch, ach, was willst du mit dem Scheiß? Ist doch ein Scam, bla bla bla. Also die breite Masse ist immer noch nicht da. Aber mit jeder Krise, egal ob jetzt dann Flüchtlingskrise, Corona-Krise, Lockdowns oder auch Euro-Krise, werden immer mehr Menschen wach und verlassen die Matrix und gehen dann den Kaninchenbau runter und entdecken dann irgendwas für sich. Und der eine kommt zu Bitcoin über Geopolitik oder über das Geldsystem oder halt über die Corona-Krise. Und deswegen ist es so gut. Und ich glaube, die Menschen wachen mehr und mehr auf. Und das sieht man auch im Zuspruch bei Twitter oder halt dann auch auf dem Videokanal oder halt auch durch den Erfolg unserer Bücher.
Mhm. Ja, also noch vor ein paar Jahren, als ich das auch gesehen habe, da dachte ich mir oft, ja, Gott sei Dank habe ich ja jetzt nicht auf Markus Krall oder auf Marc Friedrich damals noch gehört und halt alles auch in ETFs, in Aktien gesetzt, weil das ja mir wirklich in dem Fall sehr viel Rendite gebracht hat. Und ich glaube, du hast auch ganz viele Finanzinfluencer da getriggert, indem du oft diese Crashes halt vorhergesagt hast. Gab es da irgendwie, dass du jetzt denkst, dass man jetzt zum Beispiel komplett anders aufstellen sollte in der heutigen Zeit als noch vor 5, 6 Jahren? Sollte man jetzt ein anderes Portfolio noch haben? Soll man all in Bitcoin zum Beispiel gehen und Gold vielleicht auch noch mit reinnehmen? Oder hast du eine andere Empfehlung noch, um diese Zeit zu überwinden?
Wir haben ja viele Empfehlungen auch tatsächlich im Buch. Da geht es nicht nur um Bitcoin, es geht ja auch um Assets, geht um Aktien, geht um Rohstoffe und um Gold und so weiter. Aber die Zeit, dass man sagt irgendwie, hier, wir machen passives Investieren, du machst jetzt ein Portfolio und das nächste 30 Jahre gültig, die ist vorbei, weil die Welt halt im starken Wandel ist. Das sehen wir ja draußen, wenn wir rausgucken. Wir sehen die inkompetenteste Regierung aller Zeiten, eine gescheiterte Energiepolitik. Wir sehen geopolitische Anspannungen. Wir sehen, der Hegemon USA ist am Wanken und so weiter und so fort. Das heißt, du musst jetzt mit deinem Geld auch flexibel umgehen und auch neue Assets installieren. Die Bausparverträge, Lebensversicherungen und ETF auf dem MSCI ist halt nicht mehr das Grüne oder das Gelbe vom Ei, sondern man muss jetzt wirklich auch versuchen, andere Wege zu beschreiten. Und da wollen wir natürlich Orientierungshilfe geben mit unseren Ideen, mit unseren Dienstleistungen und Produkten oder mit den Büchern natürlich. Und momentan würde ich auf jeden Fall in das investieren, was die breite Masse nicht möchte. Das ist immer natürlich noch Bitcoin. Gold ist auf einem Allzeithoch, finde ich immer noch spannend, hat noch viel Luft nach oben, wie ich finde. Aber auch da wird es natürlich Kursschwankungen geben und dann natürlich Rohstoffe, also alles, was durch die Natur, durch die Mathematik limitiert ist, Aktien im Minenbereich, Aktien aus den fossilen Energieträgern, also Kohle, Gas, Öl, alles, was die Grünen hassen, muss man ein Portfolio haben. Uranwerte waren natürlich auch ein Investment aus unserem letzten Buch, hat sich glorreich entwickelt und da muss man sich halt neu positionieren, aber zu denken, ich mache jetzt weiterhin mein Riester-Vertrag oder baue meine Immobilie, ist halt nicht wirklich zielführend, glauben wir.
Da muss ich kurz dem Marc auch zur Seite springen. Natürlich ist jetzt nicht jedes seiner Crash-Prognosen eingetroffen, aber man muss ja auch sagen, warum sind teilweise diese Crash-Prognosen nicht eingetroffen? Und das ist ja der Hauptgrund, dass wir eine riesige Geldmengenausdehnung haben und letztendlich eine riesige Verschuldung haben, mit der diese Krisen letztendlich verhindert worden sind. Auch diese gesunden Krisen, also auch diese kreative Zerstörung wurde damit verhindert, die uns ja dann in der Folge leider viele Probleme macht. Also wir haben die Probleme ja nicht gelöst, sondern wir haben sie einfach nur zeitlich nach hinten verschoben und haben sie noch zusätzlich letztendlich künstlich aufgeblasen. Und was man ja auch sagen muss, der Marc hat vielleicht dann manche Runs in den Aktienmärkten verpasst, aber er hat ja auch andere Investments empfohlen. Er hat ja nicht gesagt, geht zu 100% in Cash, sondern er hat es gerade angesprochen, auch Gold steht auf dem Allzeithoch oder auch viele andere Rohstoffe haben sich natürlich gut entwickelt. Und deswegen glaube ich, muss man das zu seiner Verteidigung da manchmal auch wichtig, das differenziert zu betrachten. Und ich glaube, das wird die nächsten Jahre auch so weitergehen. Es wird, glaube ich, sehr turbulent werden. Wir sind natürlich jetzt gerade wieder in einer Phase, wo mehr oder weniger jedes Asset steigt, du kannst mit einem Dartpfeil draufwerfen, egal ob es eine Technologieaktie ist, ob es Gold ist, Bitcoin ist, etc. Alles ist nur am Steigen. Aber ich glaube, das ist auch eine Phase, die wird nicht ewig so weitergehen und die Volatilität wird über die kommenden Monate und Jahre sicherlich auch wieder zunehmen. Man sollte zumindest, man muss nicht all in Bitcoin gehen. Ich glaube, das würden wir auch niemandem raten, aber man sollte zumindest sich einen aktiven Gameplan machen, wie man denn so die aktuelle Entwicklung in der Welt sieht und wie man da auch seine privaten Finanzen und sein Portfolio durchbringen möchte. Mhm.
Und das macht man dann auch wirklich eigenverantwortlich. Also ich finde das ja auch immer etwas schwierig, dass man halt dann sagt, ja, die Leute werden dazu getrieben, nur in Gold oder nur in Rohstoffe zu investieren, obwohl die vielleicht langfristig nicht performen. Das ist ja noch immer eine eigenverantwortliche Entscheidung, ob man dazu steht und das macht oder eben auch nicht. Und von dem her finde ich das auch total valide. Zum Schluss möchte ich euch noch eine Frage stellen, die ihr vielleicht nicht so häufig bekommt, beziehungsweise vielleicht auch nicht so im Buch ausgearbeitet ist. Nämlich wie, wenn wir dann tatsächlich unter einem Bitcoin-Standard, der so ähnlich wäre wie ein Goldstandard, also ein gesundes, hartes Geld, das nicht inflationiert werden kann, indem man wieder sparen kann und in dem vielleicht auch der Staat nicht mehr so eine starke Macht mit Subventionen und dergleichen hätte. Wie denkt ihr denn, dass das zum Beispiel im Familienleben aussehen könnte? Dass sich das verändern würde?
Die ich noch nie gehört habe, mir Gedanken gemacht habe. Darfst du gerne anfangen, ich muss überlegen.
Ja. Krass. Also ich glaube, wir sehen ja viele Entwicklungen auch, wenn man sich so, es gibt ja die eine bekannte Seite, What the fuck happened 1971, als wir letztendlich vom Goldstandard runtergegangen sind in den USA, und da gibt es ja viele interessante Grafiken. Und ein paar Grafiken, die mir zum Beispiel, oder ein paar Statistiken, die mir hinsichtlich Familie in den Kopf kommen, ist einerseits, es gibt viel weniger Ehen, beziehungsweise viel mehr Ehen werden auch früher wieder geschieden. Andererseits ist, es müssen beide Ehepartner beruflich aktiv sein. Also es kann nicht mehr einer daheim bleiben und sich zum Beispiel um die Familie kümmern. Es gibt weniger Geburten und weniger Kinder. Und ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen aufs Familienleben herunterbricht und wenn man sich denkt, unter einem nicht inflationierbaren Geldsystem kann ich auch wieder längerfristig planen, längerfristig anlegen, dann würde ich erwarten, dass einerseits die Geburtenrate steigt, dass andererseits auch wieder möglich ist, eben, dass sich auch Familien wieder Immobilien und Häuser, das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, wieder leisten können, was ja, ich meine, du sitzt jetzt im Großraum München, ja, für eine normalsterbliche Familie ist es mehr oder weniger unmöglich, sich jetzt heutzutage ein neues Haus im Großraum München leider zu kaufen. Und das, warum ist das so? Weil wir eben eine extreme Inflation auch von Vermögenswerten gesehen haben. Und all das würde sich, glaube ich, unter einem Geld, unter einem Bitcoin-Standard ändern. Und das heißt, es ist einfach wieder längerfristiges Familienplanen möglich. Es ist wieder leichter möglich, Dinge wie eine Immobilie oder auch Dinge wie eine große Familie. Auch 2, 3 Kinder heutzutage sind eine, ja, sehr teure Angelegenheit. Ich meine, ich wohne sehr nahe an den Alpen und an den Bergen. Und wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel ein Skiurlaub heute kostet, das ist auch zu einem Luxusgut geworden. Und all diese Dinge, glaube ich, würden sich ändern und würden dazu führen, dass die Menschen generell auch wieder einen langfristigeren Zeit- und Planungshorizont haben und nicht vielleicht immer auf Tinder nach der nächsten neuen Beziehung oder nach den nächsten neuen Kick suchen, sondern da wieder längerfristig.
Willst du deine Frau kennengelernt?
Über Tinder.
Ich
habe die Instrumente der Fiat-Industrie zum Vorteil eingesetzt. Aber ich habe sie vor 10 Jahren kennengelernt und habe dann langfristig mit ihr geplant.
Ja, sehr gut, genau. Also vom Fiat in den Bitcoin-Standard. Chapeau. Nee, ich glaube tatsächlich, dass es eine menschlichere Gesellschaft wird, auch dass es weniger Stress ist. Ich kann, also alles, was Florian gesagt hat, würde ich unterstreichen. Und dass es dann einfach auch mehr Stetigkeit gibt, mehr Kontinuität, mehr Verbindlichkeiten und dass man nicht immer nach dem nächsten Rush irgendwie aus ist und vor allem, dass man auch das Hamsterrad vielleicht verlassen kann, weil momentan sind ja alle getrieben von außen, wie kann ich die Rechnung bezahlen, ich muss die Schulden bezahlen, den Kredit bezahlen, und mit Bitcoin, glaube ich, wird das alles ein bisschen entspannter und vor allem menschlicher, weil wir haben es ja erlebt in den letzten Jahren durch dieses falsch gestrickte Fiat-Scam-Projekt hier, dass die Menschen immer schneller im Hamsterrad rennen müssen, sich immer mehr aufbrauchen, immer mehr Scheidungen, wie schon erwähnt wurde, alle werden dicker und dümmer und so weiter. Und parallel halt, dass wir nicht mehr miteinander leben, sondern nebeneinander. Und dann kam die Corona-Krise und dann kam aus dem Nebeneinander, wurde sogar ein Gegeneinander. Und Bitcoin baut wieder Brücken, verbindet die Menschen wieder, bringt wieder den Fokus aufs Wesentliche. Und dann heißt es wieder, dass wir wieder miteinander leben werden. Und deswegen glaube ich, es wird ein viel besseres System und viel bessere Gesellschaft und Gemeinschaft.
Also ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, Marc, und auch Florian, für dieses tolle Interview und für das wunderbare Buch, das ihr gerne gemeinsam geschrieben habt. Und ja, diese tollen Schlussworte nochmal und dass gerne ihr bei dem Podcast wart. Und freue mich total, wünsche euch noch sehr, sehr viel Erfolg und ja, einen schönen Abend.
Ja, danke Eva für die Einladung. Und wer noch mehr hören will, es gibt auch ein Hörbuch dazu, jetzt ab 26. März. Und ansonsten kommen wir natürlich gerne wieder. Und ja, uns hat es großen Spaß gemacht.
Danke für das kurzweilige Gespräch.
Ja, absolut, ja.
Schön. Kommt natürlich alles in die Shownotes, dann könnt ihr gleich drauf zugreifen. Danke nochmal. Ciao.
Ciao. Macht's gut.